Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Ihr abonniert uns bitte weiterhin auf Spotify, iTunes und Deezer. In der heutigen Folge sprechen Arne Wielander und ich über Greyhound, der neue Kriegsfilm von Tom Hanks unter der Regie von Aaron Schneider, den keiner kennt, aber über den werden wir trotzdem gleich sprechen, der eigentlich im Kino hätte anlaufen sollen, aber aufgrund von Corona nun auf Apple Plus seine Premiere gefeiert hat, so wie viele Kinofilme den Weg dann schneller ins Streaming gefunden haben, weil keiner mehr in die Kinoseele gehen kann. Ja, nun weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll mit diesem Film Greyhound, in dem Tom Hanks beruht auf einer wahren Geschichte, den Kapitän eines Kriegsschiffs spielt, der eine Handelsflotte der Alliierten im Zweiten Weltkrieg, ich glaube 1942, durch den Atlantik eskortieren soll und immer in Gefahr läuft, von deutschen U-Booten angegriffen und versenkt zu werden. Auf mich wirkte der Film so ein bisschen wie komplett von einer Second Unit gedreht, was damit zu tun haben kann, dass dieser Aaron Schneider, man musste sich mal so ein bisschen reinlesen in seine Filmografie, man kennt eigentlich so gut wie nichts, was er gemacht hat, außer dass er an James Camerons Titanic von 1997 mitgemacht hat, was ein bisschen wahrscheinlich seine Affinität zu Wasser oder das, was Tom Hanks sich vielleicht unter ihm vorgestellt haben könnte, nämlich sich mit dem Sujet auszukennen und zu wissen, wie er mit Wassermassen hantiert, auskennt. Das alles spielt in diesem Film keine Rolle, weil er aussieht, als wäre er komplett am Computer generiert worden. Das ist so ein Problem mit Kameramännern. Also ich sage ja immer, wann immer Kameramännern oder vielen Kameramännern aus dem Actionfach zugetraut wurde, dass sie sehr gut auch mit Schauspielern was anfangen könnten und dadurch auch Regie machen dürfen, ging es doch meistens immer schief. Ich sage nur zuletzt Wally Pfister, der Kameramann von Christopher Nolan, oder Jan de Bon, der dann irgendwie Speed machen durfte, Speed 2. Das ist alles irgendwie nichts geworden und es ist halt auch überhaupt kein Schauspielerfilm und das tut mir auch so leid für Tom Hanks, der irgendwie große Erwartungen gehabt hat, nochmal jetzt mit über 60 nach Private Ryan und nach Band of Brothers irgendwie generell in dem Sujet irgendwie was anzustellen. Also ich bin ja kein großer Fan von Dunkirk von Nolan, aber nur um das nochmal als Beispiel zu nehmen, das ist ein Film, wo du jederzeit die Haptik, die Echtheit der Schiffe, der Flugzeuge und so weiter gespürt hast. Das wurde nicht einfach nur irgendwie von der Greenscreen gedreht, sondern das ist echtes Material, mit dem hantiert wurde und das gefährlich hantiert wurde. Und dieser Film sah für mich so ein bisschen aus wie so ein Action-Adventure am Computer.
Ja, jetzt können wir die Sendung gleich wieder beenden.
Ja, ich und meine Monologe am Anfang.
Also, es ist noch nicht alles gesagt, aber du hast das Wesentliche schon aufgezählt, die wesentlichen Makel. Ich habe mich bei der Ansicht des Films vor einigen Tagen schwer erkältet. Es ist das schwere Wetter, es ist der Regen, der immer zu fällt, die schwere See, die Stürme. Und jetzt bin ich etwas belegt, man wird es vielleicht hören. Ja, der Film müsste eigentlich ein Kammerspiel auf Wasser sein. Er müsste ein Schauspielerfilm sein, er könnte ein Schauspielerfilm sein, ist es nicht. Er ist aber auch kein Actionfilm, er ist ein Hybrid. Man sieht kaum U-Boote, abgesehen von den computergenerierten, die so auftauchen, ungefähr wie der Weiße Hai, über den wir kürzlich gesprochen haben. Man sieht sehr selten überhaupt andere Seeleute, später auf einigen der eskortierten Frachtschiffe. Aber auch davon nur wenig. Man sieht einige Schiffe dieses Begleitkommandos. Man ahnt, dass Frachtschiffe und auch wohl Passagierdampfer da beschützt werden. Davon sieht man wenig. Ganz am Ende gibt es dann einen Jubel an Deck eines Schiffes. Und das ist dann der Dank für den von Tom Hanks gespielten Kapitän der Greyhound, dessen erste Überfahrt das ist. Also man denkt lange Zeit, das müsste doch, wenn ich recht aufgepasst habe, wird es lange, lange im Film nicht gesagt, dass es die erste Überfahrt dieser Art ist, eines älteren, sehr erfahrenen Kapitäns, der ja ein Commander ist. Ist ja kein Handelsschiffkapitän, der für den Krieg, wir sprechen hier vom Jahr 41, 42,
ich glaube 42, ja,
der rekrutiert wurde, sondern er hat einen militärischen Rang. Es gibt folglich auch alle militärischen Anweisungen, also nicht nur nautische Anweisungen und die üblich sind auf dem Schiff, starre Hierarchie natürlich, sondern eben auch das militärische Kommando Hanks hat eine große Mütze, kennen wir schon von Captain Phillips, da ist er ein Handelsschiff-Kapitän.
Ja, aber du hast den Unterschied ja gerade angesprochen. Ich meine, es ist seine erste Überfahrt und das macht diese Figur sofort uninteressant, weil wenn du als älterer Mann deine erste Überfahrt hast, dann fragt man sich doch, das ist zu spät, es kommt zu spät in seinem Leben. Also entweder du bist ein sehr junger Mann und machst deine erste Überfahrt, dann fiebert man mehr mit. Oder du bist ein Veteran des Weltkriegs und dann denkt man, das könnte auch deine letzte der vielen Reisen sein, weil er stirbt. Aber sozusagen, gut, man muss sich der historischen Begebenheiten bedienen, man darf da nichts irgendwie dazu finden. Man hat sich halt entschlossen, diese Figur in den Mittelpunkt zu stellen. Aber für mich war der Einsatz dieser Figur einfach nicht groß genug, wenn du als alter Mann deinen ersten Einsatz machst. Ja. Das ist ja irgendwie, das hat ja überhaupt keine Fallhöhe. Ja. Das hat dementsprechend auch kein Suspense-Moment.
Na, es spielt in dem Film ja auch keine Rolle. Also es ist nicht wie der schon alte, ältere Humphrey Bogart in einem seiner letzten Filme, Die Kane war ihr Schicksal. Da ist er ein alkoholkranker Kapitän, übrigens nicht eines Kriegsschiffs natürlich, aber die Meuterei findet statt, weil er ein unleidlicher, ein auch ungerechter Kapitän ist, mit viel Erfahrung, der aber auch aufgrund seiner Krankheit und auch seiner, heute sagt man ja, weil er überfordert ist, die Mannschaft schlecht behandelt, schließlich in Meuterei provoziert. Und später kommt es zur Kriegsgerichtsverhandlung und so weiter. Also dieser Mann ist Tom Hanks aber ganz und gar nicht. Und
er hat auch überhaupt keine Konflikte mit der Crew. Er wird ja wenig in Frage gestellt.
Ja, wenig. Also es gibt den schwarzen Kellner, ist einen richtigen Lakai, der ihm auch zugetan ist, einen älteren schwarzen Mann. Übrigens nicht recht glaubhaft, weil natürlich auf einem Kriegsschiff nicht ein etwa 60-jähriger, nennen wir ihn Stewart, gearbeitet hat. Später kommt dann ein jüngerer Mann bei einem der Flugzeugangriffe, wird dieser, das ist natürlich, nehmen wir jetzt vorweg, aber es ist nicht sehr entscheidend, es ist ein sentimentales Element in dem Film,
ja,
dass,
weil, guck mal,
dass der stirbt.
Der Kellner, das ist normalerweise, Arne, wenn du so ein, es gibt ja diese bedeutende, oder ist jetzt bedeutend intendiert gewesen, diese Szene, in der nach einem gefährlichen Einsatz mit einigen Toten kommt ein Schnitt und dann sieht man sofort das prachtvolle Essen, das dem Kapitän Hanks dann irgendwie serviert wird. Das soll natürlich zum Ausdruck bringen, dass es so eine Art Hierarchie gibt in dem Schiff, in dem einige besser behandelt werden als andere aufgrund des Dienstgrads und so weiter. Aber dass man auch eine Frage zu stellen hat, welche Privilegien man immer noch hat während dieses Kriegs. Und das wird überhaupt nicht weiter aufgegriffen.
Ja, es ist aber auch eine Selbstverständlichkeit, dass der Commander eines solchen Schiffes, es wird, glaube ich, nicht gesagt, wie viel Besatzung dort ist. Es handelt sich aber um einen Zerstörer, also muss man von mehr als 200 Besatzungsmitgliedern ausgehen. Starke Kanonen ist auch das Flaggschiff dieses Escorts. Ich vermisse, oder sagt man Escort, ja, Escort. Man vermisst auch Angaben, technische Angaben, die nötig wären, um zu begreifen, wie viel Fracht, wie viele Menschen dort befördert werden in diesem Konvoi. Man wüsste gern, welche anderen Schiffe bereitstehen. Angeführt werden sie jedenfalls von dieser Greyhound und diesem Kapitän, der auch kaum eine Vorgeschichte hat. Und da ich das sage, muss man sagen, es wird in einer Art von seiner Frau erzählt, die Vorgeschichte, sehr, sehr kurz, sentimental, kitschig. Unmittelbar vor der Abfahrt wird Elizabeth Shue, die berühmte Schauspielerin, die schon einen Cocktail mit Tom Cruise in den 80er Jahren gespielt hat und ihre allergrößte Rolle in Leaving Las Vegas von Mike Figgis neben Nicolas Cage.
Und Link der Butler nicht zu vergessen.
Ja, gut, ich kenne diesen Film nicht. Ich weiß aber, dass es ihn gibt.
Der hätte ein 86er-Special.
Ja, für Leaving Las Vegas wurde sie für einen Oscar nominiert. Sie ist jetzt schwer zu erkennen, ist natürlich 25 Jahre später. Man hat sie nicht mehr sehr oft gesehen. Ich will nur eins sagen zu dieser Verbindung der beiden, bevor sie abreisen. Da ich viele Kriegsfilme kenne, vor allem aus den 40er und 50er Jahren, dachte ich sofort an den Abschied von William Holden und Grace Kelly in einem Film, der Die Brücken von Tokio Ri heißt, von 1953. Und es ist genau dieses, die Unentschlossenheit, er muss gehen, er muss sich verabschieden. Sie steht am Kai oder wenn nicht am Kai, gibt es ein letztes Treffen im Restaurant. Hier wird nur einmal, glaube ich, später in einer Rückblende darauf rekurriert. Der Mann hat also keine individuelle Geschichte. Er wird eigentlich nur als Kapitän gezeigt. Das ist natürlich etwas, dass man Tom Hanks glaubt.
Als gläubiger
Kapitän. Er kann alles spielen. Ja. Er war brillant in Captain Phillips.
Guck mal, in diese Dialogszene mit Elizabeth Shue. Also ich habe es selten erlebt, dass normalerweise muss sich eine Handlung ja oder die Emotion von selbst erklären, ohne dass es offensichtlich so ausgesprochen wird. Wenn Tom Cruise ihr jetzt sagt in dieser Szene, ich möchte diese Fahrt unbedingt überstehen, damit ich wieder bei dir sein kann, dann verbalisiert er das, was wir als Zuschauer längst hätten erkennen müssen. Das ist ein ganz schlechtes Drehbuch. Das sind so Sachen, die normalerweise, das würde man so als in Klammersätze oder irgendwie so als so Nudging für Zuschauer normalerweise anwenden, damit die verstehen, wo es geht. Aber das darf eine Figur ja nicht aussprechen. Und diese Art von Dialogschwäche, die überträgt sich leider auch auf, zum Beispiel auf die militärischen Kommandos. Ich bin echt kein Experte in Militärkommunikation, aber ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, wenn du als Kapitän auf so einem Zerstörer immer darauf angewiesen bist, zur richtigen Zeit am richtigen Ort in der Kabine zu stehen, mit dem Scheibenwischer da vor deinem Gesicht, um dann zuzuhören, wenn einer der Ausguckleute, die halt zuruft, wenn diese Mats rufen, da kommt ein Torpedo angefahren. Das muss über Funk doch anders funktionieren. Und das zeigt einfach auch, wie schlecht mit den Räumlichkeiten in diesem Film umgegangen wird. Die besten Kriegsfilme, die sozusagen auch das Schiff oder den Panzer oder das Flugzeug, in dem es geht, in den Mittelpunkt stellen, die finden auch immer in beengten Räumen statt. Ich sage nur, das Boot, dann Fury, dieser Panzerfilm mit Brad Pitt, da hast du klare Anweisungen zwischen abgesteckten Teams, wo du sicher sein kannst, dass jede Nachricht jeden auch erreicht und dementsprechend dann auch militärisch gehandelt wird. Da kommt mir das so vor, als wenn das alles so Busfahrer, die immer so auf einer belebten Straße fahren und gerade mal zufällig mitbekommen, dass sie angefahren werden.
Ja, also es gibt keine hermetischen Räume, es gibt die Kommandobrücke, es gibt auch die Ansagen aus dem, sagen wir, aus dem Kesselraum oder aus dem Sonarraum, dass ein Torpedo in Marsch gesetzt wurde oder zwei Torpedos. Und das kennt man aus dem das Boot und aus anderen U-Boot-Filmen. Das ist eine unglaubliche Spannung. Nur hier ist das entscheidende Schiff über Wasser, ist nicht unter Wasser, einer anderen Gefahr ausgesetzt. Und es gibt nicht solche beengten Räume. Es gibt nicht diese absolute Hermetik. Und es gibt nicht die Konflikte auf engstem Raum und die Klaustrophobie. Man sieht hin und wieder, wie herumgeeilt wird, wird man in einen anderen Raum geschaltet, es wird durch die Gänge gegangen, man sieht sogar diese recht großzügigen Räume von Hanks, aber du hast recht, wenn man sieht vor allem ein Bullauge mit einem Scheibenwischer, es regnet fast die ganze Zeit und Hanks guckt melancholisch aus dem Bullauge und der Scheibenwischer geht. Dann die Ansagen von Torpedos. Also das geht nicht ganz schnell. Die schießen zwar durchs Wasser, aber es bleiben anderthalb oder zwei Minuten vielleicht, je nach Entfernung. Und hier wird sehr mechanisch gezeigt, dass das Schiff Ausweichmanöver macht. Ein Schiff dieser Größe.
Vor allem erkennen sie die auf Sicht, ja, die Torpedos.
Ja, genau, kann nicht man, genau, man erkennt, man verfolgt sozusagen, der Zuschauer verfolgt.
Im Sturm auch noch.
Ja, oberhalb der Wasseroberfläche oder unterhalb der Wasseroberfläche sieht er den Torpedo, wie der knapp unter der Wasseroberfläche aufs Schiff zuschießt. Und es bleibt sehr, sehr viel Zeit und man denkt, wie lange wird das noch dauern? Das ist ja wie ein kleines, wie das U-Boot selbst, wenn der Torpedo fährt. Und es bleibt Hanks Zeit für Ausweichmanöver bei einem so schweren Schiff, das ja sehr träge ist und nicht schnell reagieren kann. Ich glaube nicht, dass es Möglichkeit gibt für ein Ausweichmanöver dieser Art, das im Übrigen erfolgreich ist. Also, oder mehrere dieser Manöver sind erfolgreich. Es gibt dann auch Treffer, aber kleinere Treffer.
Denn ja, aber wird denn ein Schiff mal von einem Torpedo getroffen in dem Film?
Es wird Feuer gezeigt, also Beschuss auch von Flugzeugen.
Ja, aber du musst ist ja auch falsch gelöst, weil du musst ja für den Zuschauer, damit er versteht, was ein Torpedoeinschlag bedeutet, auch mal einen Torpedoeinschlag zeigen, damit man überhaupt versteht, dass ein Schiff sinken kann oder nicht. So ist gar nicht geklärt, ob so ein Kriegsschiff, ob so ein Zerstörer nicht einfach Torpedoeinschlag auch in Dicke wegstecken kann.
Ja, also es gibt ja spektakuläre Beispiele im Hafen von Pearl Harbor, da sogar die noch verteuten dort verteuten Kriegsschiffe nahezu vollkommen zerstört und versenkt wurden von Flugzeugen. Also die natürlich auch nicht beweglich waren, was ein Grund auch dafür war, dass es kein Entkommen gab. Aber ein solches Ausmaß an Zerstörung im Hafen von Pearl Harbor. Es gibt andere, zu schweigen von dem Film Schlacht bei Midway 75, wo tatsächlich Material, das John Ford und andere gedreht hatten, von der Schlacht bei Midway verwendet wurde. Da sieht man die Sturzflüge japanischer Piloten und man sieht die Leuchtmunition und den Beschuss der Schiffe. Und da bekommt man einen Eindruck, das ist also ein Film 1975, aber mit Material von 1901 und von der Schlacht bei Midway, ich glaube 1944. Und all das Realistische, Nachvollziehbare fehlt in diesem Film, der vor allem in grau, düster und verregnet ist. Der Regen natürlich.
Aber so ein Computergrau.
Genau.
Also im Laufen dieses Wetterblaugrau.
Schlierig und neblig. Warum? Damit nicht etwas eindeutig gezeigt werden muss. Damit alles ungefähr bleibt. Ein bisschen ist es auch so bei Dunkirk, aber du hast recht, Material, Eisen, die ganze Materialschlacht wird natürlich haptisch gezeigt, ähnlich wie in Saving Private Ryan von Steven Spielberg.
Das ist ja auch ein ungeschriebenes Gesetz, dass sich schlechte Effekte besser darstellen lassen, wenn du alles in Regen und in der Dunkelheit zeigst. Je heller du das Bild machen musst, desto schwieriger wird es, gut glaubhafte Effekte darzustellen. Und gut, wahrscheinlich ist das Wetter halt immer so da gewesen. Vielleicht gab es auf rauer See dann meistens immer Nachtangriffe und so weiter. Aber es wird überhaupt kein Orientierungspunkt hergestellt. Man erkennt zu keiner Zeit, wie groß die Flotte ist, die beschützt werden muss. Man erkennt zu keiner Zeit, wie viele Schiffe sie beschützen. Und man verliert auch irgendwann den Überblick, wie viele U-Boote dort angreifen, ob es eins ist oder nicht. Dazu dann diese extrem unglücklich gewählte Darstellung, dieser Audioschnipsel der Deutschen, die halt irgendwie die Kirre machen wollen, indem sie verrückte Sachen sagen. Das kennt man sonst immer so von Vietnam-Filmen, wenn die immer so über die Grenze rübergerufen haben, die Vietnamesen. Da sind es halt die Nazis oder die Wehrmacht, die dann halt rüberruft. Und auch die werden ja irgendwann einfach so abgewürgt.
Ja.
Und als Comic-Element, diesen Comic-Relief dann dadurch auch irgendwie abgewürgt.
Wir haben keine Identität, was natürlich oft in amerikanischen Kriegsfilmen, überhaupt in allen Kriegsfilmen ist. In den besten wird natürlich die Gegenseite gezeigt. Aber ich weiß gar nicht, ob wir gesagt haben, dass Tom Hanks dieses Drehbuch geschrieben hat, was den Film natürlich noch bedeutsamer macht. Tom Hanks Absicht war ja nicht etwa, den Seekrieg darzustellen, wohl aber und beide Seiten gleichberechtigt, wohl aber diese Konvois zu schildern. Das ist noch nie passiert oder mit wenigen Ausnahmen. Wer jetzt diese Filme, ich nenne einer, ist Morituri mit Marlon Brando und Yul Brynner, übrigens von Bernhard Wicki, dem deutschen Regisseur, gedreht 1965.
Nicht zu verwechseln mit Peckinpahs Convoy.
Ja, genau. Morituri, das ist einer der wenigen Filme, da ist dann ein Nazi-Inspektor an Bord eines Handelsschiffes und eine komplizierte Geschichte vor Japan Brando und Brünner an Bord, was den Film aber natürlich sowieso interessant, hochspannend und filmhistorisch bedeutend macht. Sonst gibt es aber wenige Beispiele für diese Konvois, die ja während des gesamten Zweiten Weltkriegs gingen und vor allem nach Kriegseintritt der USA jedenfalls. Vorher haben die Amerikaner Kriegsmaterial, sehr viel Material seit 1939 an Churchills England geliefert. Und mit den Konvois haben sie eine große Leistung vollbracht. Die Engländer hätten gar nicht durchhalten können, hätte es diese Transporte nicht gegeben.
Warum zeigt man die Engländer? Also du musst aber den Einsatz, den du hast, was den Zuschauer dann auch packen soll, den musst du halt zeigen. Du musst halt die Leute auf den Handelsschiffen zeigen. Ja. Das reicht natürlich nicht, da irgendwie Waffen zu zeigen oder was immer die da transportieren oder Mehl oder so. Du musst halt letzten Endes auch die Leute, die beschützt werden, zeigen. Auch das kommt nicht vor. Das sind alles, das ist ein bisschen wie so Autopilotschiffe, die da beschützt werden.
Ja, also das ist natürlich ein Fehler in Hanks Drehbuch, dass er sich für diese Leute nicht interessiert. Das wäre ein Film, der Film ist anderthalb Stunden lang, glaube ich, ungefähr. Nicht viel länger. Es wäre natürlich sonst ein Film von 2,5-3 Stunden geworden. Und er wusste wahrscheinlich nicht, wie er die Geschichte eines Frachtschiffes und deren Besatzung auch noch erzählen sollte. Denn er hat natürlich diese Geschichte, übrigens nach einem Roman des berühmten maritimen Autors C.S. Forrester, insofern ist sicher vieles verbürgt und ordentlich recherchiert. Er wollte diese Geschichte und diese Rolle, diese Figur für sich schreiben. Also er verschwindet fast keine Minute von der Leinwand. Es gibt einige erfahrene Nebendarsteller, den einen hast du mir genannt, Graham. Stephen Graham, der auch zu sehen ist. Er spielt Capone in Boardwalk Empire und das ist in Martin Scorseses letztem Film.
Er spricht übrigens einen wirklich üblen amerikanischen Akzent, bitte?
Ne? Da ist er ja nicht Capone, nee, aber da ist er auch ein Italiener.
Ja, er kam so durch die Guy Ritchie-Filme hoch, so als britischer Wüterich und Hooligan. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob er This is England war, ich glaube, da hat er seine erste Rolle gehabt. Also ja, so, Sozialstudie von Underclass Kids. Und gut, jetzt spielt er halt irgendwie den Adjutanten von Hanks, nicht sehr überzeugend amerikanischem Akzent, spielt also ein Amerikaner, ist aber auch eine der wenigen weiteren ausgeleuchteten Figuren. Das heißt, wie du gesagt hast, Tom Hanks hat sehr auf sich zugeschnitten, sodass man auch nur um ihn Angst hat. Und dann gibt es am Ende ja diesen schönen Moment, ohne jetzt zu viel vorweggreifen zu wollen, was auch seine eigene Zukunft an dem Film angeht, wo er, ach Mist, das muss ich natürlich trotzdem erzählen.
Weil, noch kannst du es abbrechen
und okay, etwas dann lassen wir das weg. Wir wollen nicht die Spoiler-Kings werden, also lassen wir das mal weg. Aber man ist auch in diesem Film nicht vor den Klassikern des klischeebehafteten Kriegsfilm-Dialogs gefeilt. Es werden einige Dialoge zwischen Vorgesetzten und Hanks fallen, die sozusagen ihm zu Ehre kommen sollen, aber letztendlich auch nur das Pflichtbewusstsein dann darstellen, wie man es aus jedem zweiten Kriegsfilm kennt.
Ja, das ist fast schon bestürzend, wie Hanks, der ja allerdings viel Erfahrung hat mit solchen Klischees und mit solchen Sätzen, Saving Private Ryan natürlich von Spielberg und in Band of Brothers gibt es auch, also eine sehr, sehr gute Serie über den Zweiten Weltkrieg, 10 Episoden, von denen er 2 inszeniert hat. Sehr, sehr gute Episoden und eine großartig realisierte, auch sehr realistische Serie, die eigentlich ein langer Film ist von ungefähr 20 Stunden. Und Hanks spielt darin nicht, aber er hat 2 Episoden inszeniert. Und auch, aber da gibt es natürlich auch diese militärischen Stanzen, die hier durch auch nautische Stanzen ergänzt werden. All Hands wird immer zugerufen und das Rudder kommt natürlich immer vor. Du hast andere, noch lustigere Beispiele genannt, aber das würde bedeuten, dann zu viel vom Ende zu verraten. Aber
Man kann natürlich sagen, wie Graham zu ihm sagt, irgendwie, sie haben alles getan, was sie konnten.
Ja.
Und Hanks sagt, es war aber nicht genug.
Ja, so ist es am Ende. Und hier ist es aber eigentlich genug. Also man hat nicht das Gefühl, dass er versagt, es gibt keine große Tragik. Er kommt ans Ziel oder sagen wir, er kommt nicht ganz ans Ziel, weil er so weit gar nicht fahren muss. Muss nie nach Southampton oder Londonderry oder wohin. Er würde gern sozusagen noch in den Hafen einfahren. Das ist am Ende die, wenn auch kleine, Tragik. Die große Tragik ist bekannt, dass Schiffe, die besetzt waren mit 1500 Zivilisten, beschossen wurden, versenkt wurden, untergingen. Fast keine Überlebenden, dass auch Kriegsschiffe versenkt wurden mit 500, 600 Toten. Hier wird das alles nur angedeutet und sehr ungeschickt angedeutet. Also der Butler, der Kellner ist ein Opfer, der kommt dann aber auch nicht mehr vor. Dann kommt ein Jüngerer und Hanks spricht ihn immer noch als Chamberlain an, also immer mit dem Namen des Gestorbenen.
Er hat einen großen
Übrigens
Vorteil
verwechselt er und das kennzeichnet ihn. Er sagt ihn, er weiß die Namen, aber er sagt sie leicht falsch. Also er sagt manchmal den Namen fast richtig, aber nicht ganz richtig und korrigiert sich dann aber ohne
große Entschuldigung. Das soll dann natürlich sowas sein wie sein Shaky Hand in Ryan, also sozusagen die Marotte oder die hundertprozentige Perfektion des Anführers, die dadurch dargestellt wird. Tom Hanks hat es ist ja ein schwieriges Kinojahr, ein schwieriges Filmjahr. Kinos machen nicht richtig auf und Sachen werden verschoben. Tenet, Wonder Woman und so weiter. Und die Oscars sagen auch, irgendwie die Eingabefrist für Beiträge, die berücksichtigt werden, wird verlängert. Dieser Film hat dementsprechend dann ein ganz großes Plus, nämlich, dass er, wenn er kein Erfolg wird, immer, dass Leute wie Aaron Schneider, der Regisseur, oder Tom Hanks, der eindeutig hinter dem Projekt steht, immer sagen können, ja, das ist ja eigentlich ein Film für die große Leinwand gewesen, nicht für den kleinen Bildschirm. Kein Wunder, dass sein Effekt ein wenig verpufft. Dahinter wird man sich immer verschanzen können und nun ist der, wird der Film, glaube ich, ab heute, ab dem heutigen, oder war das ab gestern, ich weiß nicht, er läuft jetzt erst an, Apple Plus. Läuft,
beginnt jetzt.
Genau, die Kritiken werden also ab heute dann auch, ab dem Montag dann irgendwie auch gebracht. Und bin auch mal gespannt, wie der Film dann rezipiert werden wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gute Kritiken kriegt. Wenn er gute Kritiken kriegt, kann man immer noch sagen, okay, man hätte ihn halt nicht am Computer gucken dürfen, wo man dann halt irgendwie das Digital vielleicht erst recht sieht. Das ist ein bombastischer Leinwandfilm. Aber da sind wir wieder beim Problem vom Anfang. Und ich immer noch der Überzeugung bin, dass nur echte Masse durch echte Darstellung echter Maschinen und echter Menschen zu einem massiv guten Erlebnis führt.
Ja, also wir wollen jetzt nicht sagen, die Brücken haben Qual, wir wollen nicht sagen, Lawrence von Arabien, ne? und nicht mal Spartacus, aber es wäre etwas mehr möglich gewesen. Es ist kein bombastischer Film für die große Leinwand, weil es überhaupt kein epischer Film ist. Es wird eine kleine Geschichte erzählt, natürlich mit großen Ausmaßen, aber es ist wahrlich keine Menschheitsgeschichte. Es soll exemplarisch ein Konvoi, also wenige Tage im Jahre 1942, gezeigt werden. Das wird auch erfüllt, man bekommt einen vagen Eindruck, aber es wurden so viele Chancen vergeben, weil Tom Hanks den Tom Hanks-Film daraus gemacht hat, den Captain Phillips 2-Film, den Aufopferungs-Pflichterfüllungsfilm. Übrigens ist es ein gläubiger, ein betender Kapitän, wie wir am Ende auch noch sehen. Und dann ist natürlich die Dankbarkeit der wahrscheinlich auch computergenerierten Figuren an Deck des Schiffes. Also als er schon gar nicht mehr damit rechnet, wird dann plötzlich geklatscht und wenn er abdreht, dann begreift er. Und das ist immer die Konklusion der Kriegsfilme, warum wir kämpften. Er begreift, warum man gekämpft hat und es hat sich gelohnt. Das ist aber mit der Vorbereitung von 18 Stunden in der letzten Episode von Band of Brothers, als sie in Berchtesgaden dann auf einem Sportplatz sind, auf einem Rasenstück und es kommen die Protagonisten zum Baseball.
Du kriegst das Lob auch durch deine Leute und nicht durch die Kapitäne, also durch die Vorgesetzten. Darauf kommt es ja halt auch an. Ne? Deswegen wird Hanks ja auch irgendwie so berührt sein vom Lob der Crew, das ihm wichtiger ist als nur derjenigen Admirale, die er nur über Funk kennt.
Ja, ne, die Admiralität oder wer auch immer da Anweisungen gibt, hat ja keine Bedeutung. Nein, es muss das Volk sein, es müssen die Menschen sein, auch die eigenen Leute. Mhm. Und es gibt aber zu keinem Zeitpunkt Zweifel an Hanks Pflichterfüllung, an seiner Eignung. Und er ist auch gar kein so pathetischer Kapitän. Also wenn wir an den pathetischen Kapitän denken, Gregory Peck in des Königs Admiral, das ist ein wirklich lincolnhafter Anführer und der hat auch den größten Dreieckshut. Ne? Dagegen ist Hanks wieder mal der Mann der Leute. Ja, genau. Er ist der Jedermann. Der amerikanische Jedermann. Und als solchen sieht man ihn ja auch wieder gern. Ich dachte manchmal, wir sehen hier den späten Bruce Springsteen vermählt mit dem späten Billy Joel. Ne? Eine so treuherzige Gestalt.
Ja, mir muss es nicht verkaufen. Ich bin immer Befürworter von Tom Hanks. Ich bin immer der Auffassung gewesen, dass er einer der Größten ist, die wir haben. Gerade weil er so ein alltäglicher Typ ist. Deswegen glaube ich ja auch, die Abneigung, die ihm entgegenschlägt, hängt ja damit zusammen, dass viele nicht ertragen können, dass jemand, der so alltäglich wirklich normal ist, wie er ein Star werden kann. Ne? Ich nenne ihn ja auch immer den Phil Collins des Films oder umgekehrt Phil Collins ist der Tom Hanks der Musik, weil das halt Menschen sind, deren vermeintliche Durchschnittlichkeit für viele so unerträglich ist, weil man dann immer wieder denkt, es muss schon, wenn ein richtiger Star sein, der sich wie ein Star aufführt, der aussieht wie ein Star, damit er ein Star sein darf. Trotzdem waren wir beide ein bisschen enttäuscht von diesem Film, aber wir geben ja Tom Hanks immer wieder eine Chance.
Ja, und sind froh, dass er überhaupt noch da ist. Er war ganz früh mit seiner Frau bei Dreharbeiten in Australien erkrankt am Virus und ist längst wieder genesen.
Okay, dann eine kürzere Sendung diesmal für einen kürzeren Film und bis zum nächsten Mal.
Bis demnächst. Danke.
Tschüss.